Die Schlange war das klügste von allen wilden Tieren, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Im Gegenteil, wir dürfen davon essen. Nur die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange erwiderte der Frau: Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Gott weiß nämlich, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und das Gute und Böse erkennen. Da sah die Frau, dass dieser Baum köstlich war, eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht, biss hinein, gab ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als der Abendwind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Sie versteckten sich vor Gott dem Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief: Adam, wo bist du? Der antwortete: Ich habe dich im Garten gehört und bin erschrocken. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott der Herr fragte: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Adam antwortete: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Gott der Herr fragte die Frau: Warum hast du das getan? Die Frau erwiderte: Die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Schlange: Du sollst verflucht sein, weil du das getan hast. Du allein von allen zahmen und wilden Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er: Jedes Mal, wenn du schwanger wirst, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Manne hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagt er: Du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Nur mit großer Mühe kannst du dich von ihm ernähren. Und das wird dein ganzes Leben lang so sein. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du aber musst von Feldfrüchten leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Ackerboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, weil sie die Mutter aller Lebenden wurde. Gott der Herr machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen. Die zog er ihnen an. Dann sprach Gott der Herr: Nun ist der Mensch wie einer von uns und hat die Kenntnis des Guten und Bösen. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Gott der Herr wies ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er musste von nun an den Ackerboden bebauen, aus dem er gemacht war. Gott jagte den Menschen fort. Er schickte Cheruben und das flammende Schwert in den Osten des Gartens Edens. Die sollten den Zutritt zum Baum des Lebens bewachen.
Ich bete. Danke für dein Wort. Danke, dass wir darin lesen, dass wir es hören können. Und dass diese uralten Sätze der Erzählungen uns zur Anrede werden, dass du zu uns redest, dass wir dich hören. Das ist ein Geschenk und wir dürfen dich darum bitten. Dein guter Geist kann unseren Verstand und unsere Gefühle, unser Herz öffnen, sodass wir recht verstehen und dass wir das, was du uns sagen willst, in unser Leben hineinlassen und dass es uns heilsam verändert und prägt. Danke, dass du redest. Hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, warum leben wir nicht im Paradies? Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? Oder ist die Macht des Faktischen zu groß? Ist die Realität zu bestimmend, sodass es dich davon abhält, dir diese Frage zu stellen? Aber wie auch immer, eine Ahnung davon, dass es ein Paradies, so etwas wie ein Paradies gibt, haben wir. Und auch eine Ahnung, was das Paradies ausmacht. Wir kennen doch alle solche Momente, die wir dann eben so nennen, paradiesisch. Unser Neffe schickte uns gerade dieser Tage ein Foto aus seinem Urlaub. Ein paradiesischer Strand. Für andere ist eine Schneelandschaft wie diese geradezu paradiesisch. Wir kennen alle Augenblicke größter Harmonie und tiefster Zufriedenheit. Momente, in denen wir wie Petrus auf dem Berg der Verklärung Hütten bauen möchten. Momente puren Glücks, in denen der Himmel voller Geigen hängt. Augenblicke, in denen wir Gott ganz nahe sind. In denen wir von einer grandiosen Euphorie mitgerissen werden. Oder ein himmlischer Frieden uns erfüllt, umhüllt. Paradiesische Zustände, so wie wir sie in dieser Darstellung der biblischen Geschichte von Peter Paul Rubens entdecken können. Aber dass wir nicht im Paradies leben, das wird ja schon hier sichtbar. Trotz des Paradieses um sie herum nimmt Eva die verbotene Frucht und auch Adam isst von ihr. Dass wir nicht im Paradies leben, das zeigen uns auch genauso die in uns Menschen aufkommenden verqueren Bilder des Paradieses. Da ist zum Beispiel die märchenhafte Vorstellung vom Schlaraffenland eine verdichtete Form dieses verqueren Bildes. Paradiesisch ist das Schlaraffenland allenfalls für Menschen, nicht aber für Tiere, die ja als Nahrung schon gebraten durch die Luft fliegen. Und mal ganz ehrlich, nur noch faulenzend in der Hängematte zu liegen, das ist für mich nicht paradiesisch, sondern nur noch langweilig und das würde für mich zumindest irgendwann quälend sein. Und noch verquerer diese Vorstellung. Da lassen sich Männer zu Selbstmordattentaten locken mit der Vorstellung, dafür warteten 72 Jungfrauen auf sie im Paradies. Da werden Frauen zu sexuellen Objekten degradiert. Zumindest für diese sicherlich nicht paradiesisch. Also allein schon diese verqueren Vorstellungen vom Paradies zeigen uns, wir leben nicht im Paradies. Vielmehr machen wir Menschen uns gegenseitig allzu oft das Leben zur Hölle. Warum ist das eigentlich so? Am Anfang war doch alles gut. Unsere Ahnungen vom Paradies, sie müssen doch einen Grund haben, wo sie herrühren, ein wie auch immer geartetes Wissen eben um das, was es mal irgendwie gab. Und davon erzählt uns die Bibel. Die Bedingungen für diese Welt waren perfekt. Der Mensch, Adam, der vom Erdboden genommene, heißt das übersetzt, der Mensch hatte eine glänzende Ausgangsposition. Er hatte, sie, die Menschen, Mann und Frau, hatten einen Traumjob. Einen wunderschönen großen Garten sollten sie in Schuss halten, durften in ihm und von ihm leben. Das Wasser, es kam direkt aus Gottes Brunnen, also von Gott her. Es war immer genug da, es war erfrischend. Es löschte Durst. Und die Bäume, Sträucher und Kräuter, sie wuchsen von alleine und von ihnen ließ sich ausgezeichnet leben. Sie hatten fast grenzenlose Möglichkeiten, ihren Auftrag auszuführen und diesen Garten zu kultivieren. Paradiesisch eben, so entfaltet sich das vor meinem inneren Auge, paradiesisch diese Möglichkeit, Gott selbst zu begegnen, wie er durch diesen Garten Lust wandelt. Mit Gott per Du. Und mit dem anderen Menschen ganz selbstverständlich in Harmonie. Beide können voneinander sagen, dass der andere Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch ist. All das ist im Bild von Rubens noch zu entdecken. Der Mensch ist nur Mensch durch den anderen, den Mitmenschen. Der Mensch ist Mensch in der Polarität von Mann und Frau. Und die Liebe, sie war selbstverständlich zwischen ihnen. Das wird in einem kleinen Witz humorvoll entfaltet. Da fragt Eva den Adam, liebst du mich? Und Adam antwortet, wen denn sonst? Als Ebenbild Gottes ist der Mensch geschaffen. So lesen wir im ersten Kapitel der Bibel. Wie er sind wir Person. Wie er in sich selbst Gemeinschaft ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so ist der Mensch ein Zoon Politikon, wie Aristoteles es nannte, ein Gemeinschaftswesen. Wie Gott liebt, so ist auch der Mensch auf Mitmenschlichkeit angelegt, darauf zu lieben und eben auch geliebt zu werden. Der Mensch kann sich ausdrücken und kommunizieren. Und wie Gott, so ist auch der Mensch schöpferisch veranlagt, hat eine Vernunft, kann über sich selbst nachdenken und sein Handeln reflektieren. Er kann lachen. Auch das eine ausgezeichnete Eigenschaft des Menschen. Und er ist frei in seinem Handeln. So sehen wir uns Menschen bis heute, vor allem eben auch im Unterschied zu den anderen Geschöpfen, den Tieren, wiewohl wir ja selbst Geschöpfe sind und doch von Gott eben mit dieser Gott-Ebenbildlichkeit geadelt, mit diesen Privilegien versehen. Doch wenn wir uns diese Privilegien genauer ansehen, dann müssen wir vor Scham im Erdboden versinken. Spätestens jedenfalls dann, wenn Gott uns ruft, Adam, wo bist du? Mit der Liebe ist es allzu oft nicht weit her. Sie ist vielfach pervertiert, angefangen bei der Liebe auf der Reeperbahn bis hin zu den Aussagen einer Mörderin, dass sie das ja alles nur aus Liebe getan hätte. Unsere schöpferische Kraft wird gebraucht, um Waffen immer effektiver zu machen und die Gewinnmargen zu erhöhen. Macht zu zementieren. Und Sprache ist manipulativ. Wir reden häufig ja eben nicht miteinander, sondern übereinander. Und lachen, ja lachen können wir am besten immer über die anderen. Schadenfreude ist die schönste Freude, sagen wir dann. Und die Vernunft, sie ist verblendet von sich selbst. Sie macht uns vor, dass mit uns ja alles in Ordnung ist, nur nicht mit den anderen. Und unsere Freiheit fordern wir für uns ein, um uns selbst töten zu dürfen. Dieser Woche wurde es gerichtlich verbrieft. Oder um andere zu knechten. Sind wir überhaupt noch frei? Oder sind wir längst Knechte unserer vermeintlichen Freiheit geworden? Was haben wir getan? Und ich frage jetzt ganz bewusst nicht, was Adam und Eva getan haben, denn die sind doch nur Chiffren für das, was wir alle, jeder Mensch tut, getan hat und immer wieder tun wird. Wir können die Schuld nicht auf sie abwälzen. Wir können ihnen nicht die Verantwortung zuschieben. Die damals, wenn die nicht, dann. Wir haben uns verführen lassen. Und wir werden auch immer wieder neu verführt. Obwohl wir ja schon längst nicht mehr in den paradiesischen Zuständen leben, so tun wir immer noch so, als ob wir sie zurückgewinnen, sie uns selbst schaffen könnten. Also, was ist passiert? Wir sind der Versuchung auf den Leim gegangen. Fast grenzenlose Möglichkeiten, um unser Leben zu gestalten. Doch da gibt es eben auch solche, ein paar wenige nur, aber eben doch solche, vor denen wir gewarnt sind. Und das ist dann wie an Kindertagen. Was verboten ist, bekommt einen ungeheuren Reiz. Nichts anderes ist plötzlich noch in unserem Blick, in unseren Gedanken. Auch davon erzählt uns die Bibel an vielen Stellen immer wieder. Und gerade die glänzenden Glaubensheroen sind diesen Versuchungen eben auch anheimgefallen. David sah nur noch die badende Bathseba, auch als sie schon längst nicht mehr badete. Diese Frau musste er haben. Das Bild war ihm auf seine Netzhaut eingebrannt. Er war blind für das, was er da zerstörte. Das Leben zweier Menschen, ihrer Familien. Er wusste um die guten Maßstäbe Gottes, die uns helfen sollen. Aber in diesem Augenblick sah er nur noch das, was sie ihm vorenthalten wollen, was Gott ihm vorenthalten will. Und das Vertrauen, das er zu Gott schon so oft bewiesen hatte und das Gott ihm schon so oft belohnt hatte, es war wie verwandelt. Es war zu einem totalen Misstrauen geworden. Nein, Gott will mir da böswillig etwas vorenthalten, was mir doch als König zusteht. Und so nahm er sich Bathseba. Das ist der Kern der Geschichte des sogenannten Sündenfalls. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr im Paradies leben, weil wir Gott nicht mehr vertrauen. Weil wir in unserem Vertrauen zu ihm uns immer wieder erschüttern lassen. Und die Konsequenz ist, dass unsere Ebenbildlichkeit nur noch verzerrt vorhanden ist, wie vorhin beschrieben. Weil wir uns anmaßen und anmaßen, wie Gott zu sein. Doch deshalb sind wir ihm viel weniger ähnlich, als Gott das gewollt hat. Nicht mehr in der unmittelbaren Nähe zu Gott, sondern in größtmöglicher Distanz, versteckt in den Büschen, hinter der Fassade des Feigenblatts, das unsere Blöße vor Gott doch nicht verdecken kann. Statt Vertrauen, Misstrauen. Statt Freiheit herrscht nur noch Lebensgier. David. Statt in Geborgenheit leben wir in Selbstherrlichkeit. Und statt in dem Kraftfeld der Liebe leben wir im Kraftfeld der Angst. Und diese Geister, die wir riefen, wir werden sie eben nicht mehr los. Und so leben wir in dieser Schöpfung mit den Tieren, mit den anderen Menschen, mit Gott, mit diesem Erdboden der Natur und manchmal auch sogar mit uns selbst auf Kriegsfuß. Und wir suchen und wir finden immer wieder Sündenböcke. Wir entschuldigen uns selbst, so sagen wir es ja, ich entschuldige mich. Und doch merken wir insgeheim, wie die Schuld eben auch auf uns lastet und uns schließlich den Tod bringt. Doch Gott bleibt sich selbst treu. Er ist Liebe. Er will unsere Freiheit. Er will uns als Gegenüber und nicht als Marionette. Er will nicht unseren Tod. Der Mensch ist seinem Willen entsprechend Gott losgeworden. Und so ist er gottlos geworden. Doch Gott handelt nicht dementsprechend. Er ist frei und Liebe. Und so entspricht der Gottlosigkeit des Menschen eben nicht die Menschenlosigkeit Gottes, sondern er handelt konträr dazu. Er geht den Weg zu den Menschen. Er wird einer von uns. Er wird selbst Mensch. Und wir können diese entsetzliche Analyse, warum wir nicht im Paradies sind, doch nur aushalten, weil wir das glauben, weil wir das in unserem Leben erfahren haben, dass Gott uns nahe gekommen ist und immer wieder neu nahe kommt, in unendlicher Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Und weil wir schon hier am Ende dieser Erzählung vom Menschen und seiner Ursünde das entdecken können, Gott gibt den Menschen nicht auf. Er sucht uns. Die erste Frage der Weltgeschichte, sie lautet nicht, wo ist Gott? Sondern sie lautet, wo bist du, Adam, Mensch? Bevor der Mensch zum Gottsucher werden konnte, wurde Gott zum Menschensucher. Und er schützt uns vor uns selbst. Er verhindert, dass wir ewig so leben müssen, wie wir sind, als verzerrte Ebenbilder Gottes. Habt ihr euch das mal ausgemalt vor eurem inneren Auge, wie das wäre, so wie unser Leben ist, das ewig aushalten zu müssen? Als verzerrte Ebenbilder Gottes mit uns selbst, den Mitgeschöpfen und Mitmenschen und dieser ganzen Welt und manchmal eben sogar mit uns selbst im Clinch. Gott schützt uns vor uns selbst und er kleidet uns an. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen, schreibt Paulus einmal an die Galater. Gott kleidet uns neu ein. Gott geht mit uns in dieser Welt, die kein Paradies ist. Und Jesus Christus, er wartet auf uns. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.